Kinofilme wie Honig im Kopf, An ihrer Seite oder der Oscar-prämierte Still Alice haben dem Thema Demenz große Aufmerksamkeit verschafft. In der öffentlichen Debatte ist das Thema inzwischen angekommen, auch weil die Zahl von Demenzerkrankungen immer weiter steigt. Und ganz oft geht es dabei dann aber nur um die Pflege und die Versorgung der Demenzkranken. Dass es aber ebenso wichtig ist, dass Menschen mit Demenz weiter Teil des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens bleiben, daran teilnehmen und dazu ja auch durchaus in der Lage sind, das wird darüber oft vernachlässigt. Unser Gast heute Abend ist der Geschäftsführer und Leiter des Demenz-Support Stuttgart, Peter Wissmann. Von Stuttgart aus sind Sie uns auch zugeschaltet. Schönen guten Abend, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend, Frau Sterr.
Herr Wissmann, ganz viele Menschen haben Angst vor Demenz oder vor Alzheimer, weil sie dabei dieses Bild von hilflosen, verzweifelten Menschen im Pflegeheim im Kopf haben. Sie kennen aber auch ganz andere Menschen mit Demenz, oder?
Ja, das Bild, das da so Angst macht, ist ja durchaus Realität, ne? Aber es ist eben nur ein Teil von Realität. Und ich kenne viele, mit denen könnte ich jetzt hier gut im Studio sitzen und wir könnten zu dritt wunderbare Diskussionen führen. Und trotzdem haben sie Einschränkungen, die die Alltagsführung einfach ja fast verunmöglicht oder wo Unterstützung benötigt wird. Und das muss man sehen, die Bandbreite, gell?
Es gibt eine Bandbreite und vermutlich ja eine Demenzerkrankung entwickelt sich ja auch am Anfang.
Ja.
Ist wahrscheinlich noch viel möglich.
Am Anfang ist viel möglich und es gibt auch keine naturgemäße Entwicklung einer demenziellen Veränderung, nicht? Ich kenne Leute, die haben 17 Jahre eine Demenzdiagnose und reisen rum, halten Vorträge, gehen ihren Hobbys nach. Also da muss man sich von einem Haufen Klischees einfach verabschieden und die sind's, die so eine Angst machen.
Ja, vor allem bewusst machen, dass eben die Bandbreite von Demenzerkrankungen riesig ist.
Ja.
Erklären Sie uns doch noch kurz auch das Anliegen des Demenz-Support Stuttgart. Was möchten Sie dort erreichen?
Ja, es ist eine kleine, gemeinnützige Organisation bundesweit tätig und wir kümmern uns nicht um medizinische oder pflegerische Fragestellungen, sondern genau das, was Sie eingangs auch gesagt haben. Wir gehen davon aus, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, das wissen wir. Dazu gehören dann auch immer mehr Menschen, die kognitive Probleme haben, nennen wir es Demenz oder wie auch immer. Und dann glauben wir, müssen wir gucken als Gesellschaft, wie kriegen wir es hin, dass auch die wachsende Anzahl an Menschen gut leben kann in der Gesellschaft.
Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass Menschen mit Demenz aktiv in der Gesellschaft am Leben teilnehmen?
Ja, das Spannende ist, wenn man fragt Menschen mit Demenz, da gibt es viele, viele Untersuchungen, auch international und wir machen das auch, was ist euch wichtig? Dann glauben andere Leute immer, es geht um Krankheit nur und Ähnliches. Aber was eigentlich immer gesagt wird und dann kommt, ist, wir wollen bitte drinbleiben. Wir wollen nicht plötzlich ausgesondert werden, nur noch als Kranke gelten. Wir wollen Dinge weitermachen. Wir wollen in Kontakt mit Normalität und mit normalen Menschen sein. Das ist nichts anderes als eine Umschreibung für in der Gesellschaft drinbleiben, Teilhabe, nennt man das heute. Und ich glaube, diesen Wunsch hat jeder Mensch und der verliert sich nicht dadurch, dass vielleicht mein Gedächtnis oder die Orientierung nicht mehr so funktionieren. Das ist das Wichtigste.
Ist es denn auch irgendwie für die Entwicklung der Krankheit wichtig, dass Sie da mit dabei bleiben, weil sie sich sonst rasanter negativ entwickelt?
Unbedingt, unbedingt. Also das muss man sich vorstellen, da gibt es wirklich auch einen bösen Mechanismus, dass man, wenn man dann in dieses Krankheitsbild reinkommt, vielleicht auch eine Diagnose bekommt, dass sich Menschen dann zurückziehen, auch von der Umwelt nur noch als Leute gesehen werden, die eigentlich nichts mehr können. Und das befördert natürlich nicht nur einen Rausschmiss sozusagen aus dem sozialen Leben, sondern auch einen Abbau von Fähigkeiten. Es ist kein Zufall, dass all die Menschen, die oder viele der Menschen, die eben nach vielen, vielen Jahren ganz aktiv auch immer noch ganz gut orientiert sind und mit ihrer Demenz, mit ihren Einschränkungen leben können, solche sind, die aktiv bleiben, die drin bleiben, die eben Teil der Gesellschaft sind und nicht plötzlich nur noch krank sind.
Schauen wir mal ganz konkret auf Projekte, die Sie auch mit dem Demenz-Support realisiert haben und realisieren. Da gibt es eben Möglichkeiten, ganz aktiv teilzunehmen an alltäglichen Dingen. Welche Projekte sind das? Ich habe von einem Chor gelesen und von Wandern und so weiter. Was haben Sie da?
Ja, einen Chor haben wir selber nicht, aber ich kenne diverse Chöre, heißt die Mehrzahl, gell? Wo man eben auch gesagt hat, Singen macht Spaß und das ändert sich auch nicht, weil ich eine Demenz habe. Und wo Chöre denn einfach gesagt haben, okay, dann können auch Menschen mit Demenz, mit anderen zusammen, das ist ganz wichtig, eben hier singen und das funktioniert wunderbar und es kommt eben nicht darauf an, dass wir eine Bachmotette prima hinbekommen. Das ist eine schöne Sache, das wissen wir. Aber genau um diese Dinge geht's, die einfach normal sind, die man macht. Wandern, wir haben hier in Baden-Württemberg vor einigen Jahren, sind wir an den Schwäbischen Albverein herangetreten und haben gesagt, wollen wir nicht was entwickeln. Es gibt doch auch bei euch viele, viele ältere Menschen, die rausfallen, weil sie vielleicht eine Demenz haben. Und daraus ist ein wunderbares Angebot entstanden, was an 15, 16 Stellen, glaube ich, in Baden-Württemberg mittlerweile läuft. Wanderungen, in denen keine Demenzwanderungen oder sowas, nicht? Sowas fänden wir auch überhaupt nicht gut. Mhm. Sondern Wanderungen, die einfach angepasst sind und wo Menschen mit Demenz eben dabei sind, als Teil der Normalität. Und das ist eine tolle Erfahrung für alle Beteiligten.
Was ist die Resonanz von Betroffenen selbst vielleicht sogar?
Auf diese Angebote? Ja, wahnsinnig positiv und wahnsinnig positiv. Also von, ich bleibe beim Wandern, wir kommen wieder raus. Wir als Betroffene und oft auch mit Angehörigen, wir kommen wieder raus, wir unternehmen wieder was. Wir können Sonne genießen, Natur genießen. Aber was auch immer wieder gesagt wird, wir genießen Normalität. Wir sind nicht nur unter Kranken oder Ähnlichem, sondern können mal wieder Gespräche mit anderen Menschen auch führen. Und dann wird gemeinsam Mittag gegessen etc. Also die Resonanzen sind da extrem toll.
Das sind so die alltäglichen Bereiche. Sie machen aber auch spezielle Projekte. Es gibt ein Musikprojekt, das Sie realisiert haben. Einen Rap haben Sie realisiert, in den wir gleich mal reinhören wollen. Und der beruht auf Erinnerungen einer demenzkranken Dame, die Sie befragt hatten, die dann sogar auch beim Videodreh teilgenommen hat. Wir hören mal kurz in das Ende rein.
Nun sitze ich hier unterm Frühlingsbaum bei der Gedankenreise. Kommen viele Gefühle auf. Ich denk gern an die gute alte Zeit zurück. In mir pocht noch das alte Blut und es bleibt ein Stück von mir. Vietnam ist Geschichte, doch es gibt noch so viel zu tun, dazu fühle ich mich verpflichtet.
Herr Wissmann, inwiefern helfen Projekte wie dieses, das wir gerade gehört haben, einen anderen Umgang mit Demenzkranken in der Gesellschaft bewusst zu machen?
Also ich glaube ganz stark, das war eine ganze Rap-CD, die wir da gemacht haben. Rap ist jetzt nicht vielleicht gerade die Musik, die ältere Menschen hören, mit einem jungen Altenpfleger, der auch Rapper ist, zusammen. Und also man muss sich das vorstellen, da haben Menschen mit einer Demenz, die sonst von der Gesellschaft immer für jetzt unfähig gehalten werden, können sich da öffentlich äußern, sind auf einer CD, das wird im Radio gespielt, auf Veranstaltungen, haben ihre Geschichten, ihre Anliegen, was sie gerade angespielt haben. Das Gespräch habe ich damals geführt von der Dame. Da geht es um Sex and Drugs and Rock'n'Roll, die heißen 68er Zeiten, über die wir uns da an einem schönen Sommertag auseinandergesetzt haben. Und sie blühte auf und war dabei. Und das ist etwas, also genau das, dass man für wichtig genommen wird, dass man nicht nur auf Krankheit reduziert wird, erleben ja Menschen, Betroffene so gut wie gar nicht mehr. Und so ein Projekt, also einen kulturellen Beitrag, sage ich mal, zur Gesellschaft zu leisten, ist natürlich wahnsinnig gut und Sie können mir glauben, also die Leute, die daran beteiligt waren, waren sowas von glücklich und sind sowas von glücklich, sind plötzlich auf YouTube, von dem man gar nicht vorher ahnte, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist, glaube ich, ganz zentral wichtig.
Ja, vor allem auch Projekte wahrscheinlich schaffen mit Menschen mit Demenz und nicht nur über sie. Das Projekt scheint sehr erfolgreich gewesen zu sein. Es folgt noch ein Schlagerprojekt, habe ich gehört. Wie sind Sie das angegangen?
Ja, da sind wir gerade dabei, da war ich heute noch mit beschäftigt. Wir machen, der Christian Bruhn ist einer der wichtigsten deutschen Schlagerkomponisten, Marmorstein und Eisen bricht und so weiter, also damals schon. Und der fand das so toll, was wir da machen, dass der angeboten hat, komm, lass uns zusammen was machen. Und wir machen jetzt eine CD, wie die Rap-CD, nur Schlager, was wahrscheinlich noch mehr Leuten gefallen wird. Und wieder ist es so. Es ist nicht über etwas, sondern wir sprechen mit Demenzbetroffenen und auch anderen. Wir wollen auch nicht nur immer nur Demenz. Erzählen ihre Geschichten, die werden zu Schlagertexten geformt. Der Christian Bruhn komponiert die und im Spätsommer werden wir da mit einer zünftigen Schlager-CD auf den Markt kommen und da ist der gleiche Effekt. Demenzbetroffene im Schlagergeschäft. Ist doch toll, oder?
Auf jeden Fall. Spannende Projekte und Projekte, die vor allem im Kleinen jetzt schon vorleben, was vermutlich im großen Stil angesichts steigender Zahlen von Demenzerkrankungen bald folgen sollten. Ja. Es wird also Zeit, sich auch abseits der Frage nach Pflege und Versorgung Gedanken darüber zu machen, wie Menschen mit Demenz Teil der Gesellschaft bleiben können und sich auch mit ihren Fähigkeiten weiter einbringen können. Wie kann das konkret geschehen? Diese Frage stellen wir uns heute mit Ihnen, liebe Hörer, und mit dem Leiter des Demenz-Support in Stuttgart, Peter Wissmann. Angefangen bei Krankenhäusern zum Beispiel, das war das Thema heute Morgen, heute Vormittag bei uns in SWR 2, denn inzwischen kommen eben viele alte Menschen mit körperlichen Beschwerden ins Krankenhaus, manche bringen dann aber eben auch ihre Demenz mit und darauf ist das Personal oft noch nicht ausreichend vorbereitet, wie auch eine Angehörige in unserer Reportage berichtet hat.
Also ich habe eine ganze Akte, was ich hier erlebt habe mit Krankenhäusern und mit Ärzten. Essen hingestellt, nun essen Sie doch mal. Ne? Die hat überhaupt nicht gemerkt, dass sie essen sollte. Oder in der Hautklinik, da ist sie rumgeirrt auf den Fluren, ne? Hat sich keiner gekümmert. Die hat man nicht frisch angezogen. Ich komme dahin und dann war die von oben bis unten versaut und vernässt. Ne? Sie ist apathisch geworden da. Man hat sich nicht mit ihr beschäftigt, überhaupt nicht. Seit Jahren kämpfe ich dafür, dass jedes Krankenhaus einen Demenzbeauftragten bekommt, weil die Zahl der Menschen, die an Demenz erkranken, Alzheimer immer höher wird und weil viele ältere Menschen in Krankenhäuser kommen und ich von den Angehörigen höre, dass die Situation der Kranken, wenn sie aus dem Krankenhaus kommen, viel schlechter ist als bei der Einlieferung.
Herr Wissmann, Demenzbeauftragte, das war das Stichwort, das mir hier besonders ins Ohr gefallen ist. Demenzbeauftragte für Institutionen, wäre das ein Ansatz? In welchen Bereichen bräuchte man solche Demenzbeauftragten?
Na, vielleicht ein möglicher. Also erstmal, was die Dame gesagt hat, kann ich voll unterschreiben. Das ist so. Krankenhaus ist so ziemlich die krasseste Institution, die überhaupt nicht eingestellt ist. Heute noch nicht auf Menschen mit Demenz. Da ist jetzt einiges in Bewegung gekommen, aber da sind wir in der Tat noch meilenweit entfernt. Ja, Demenzbeauftragter, also wenn das eine Stelle, egal wo, im Krankenhaus oder im Amt oder sonst wo sein ist, dessen Aufgabe es ist zu gucken, wie kriegen wir das die Institution so hin, dass sie die Bedürfnisse auch von orientierungseingeschränkten Menschen besser lösen kann und der dann entsprechende Maßnahmen und Schritte einleitet, kann eine Lösung sein.
Worin müssten die dann geschult werden, Ihrer Meinung nach?
Die Demenzbeauftragten, ja. Na, die müssten, glaube ich, eher diejenigen sein, die Multiplikatoren, die auch dann andere schulen. Also einmal zu verstehen, ich glaube, das Wichtigste ist immer, den Klick hinzubekommen, zu verstehen, was geht denn in so einem Menschen, einem orientierungslosen Menschen, in einer Situation, ob das Krankenhaus oder etwas anderes ist, vor. Das muss man verstehen, weil wenn man das kapiert hat, dann, glaube ich, kann man auch überlegen, ja, wie können wir denn das ändern? Wie können wir denn anderen Umgang? Was brauchen wir in unserer Institution, damit das nicht mehr so der Fall ist? Und ich glaube, es wird ganz oft geschult, so medizinisches Wissen über Demenz und sonst was. Das mag in manchen Bereichen hilfreich sein, aber ich glaube in dem hier jetzt überhaupt nicht. Es geht eher darum, wirklich sich hineinzuversetzen. Wie ist das, wenn ich selber vielleicht auch nicht mehr klarkomme, Orientierung verloren habe? Das ist das Wichtigste.
Jetzt haben wir über Institutionen gesprochen, Vereine, Behörden, Krankenhäuser. Das eine sind die Institutionen, aber vielleicht sollte auch jeder ja schon direkt bei sich selbst ansetzen, etwas im Umgang zu ändern. Und ich glaube, da gibt es auch eben diese Hemmschwelle, weil man wenig über die Krankheit weiß, nicht weiß, welches Verhalten ist richtig. Wenn ich jetzt einen offensichtlich verwirrten Menschen sehe, was raten Sie, was mache ich? Gehe ich hin, spreche ich ihn an, rufe ich Hilfe?
Nee, Hilfe nicht rufen. Ich würde ihn ansprechen, aber in einer sehr dezenten Art, nicht in einer übergriffigen und gleich vielleicht fürsorglichen wieder. Ich kann ja testen dann, indem ich ihn anspreche, will er jetzt, braucht er und will er jetzt Unterstützung oder braucht er die nicht. Aber diese Sensibilität, also nicht wegzugucken, warum ist das Rollo bei meiner Nachbarin jetzt schon 3 Tage unten, warum kommt sie vielleicht zum 3. Mal mit Klopapier, warum steht vielleicht die alte Dame etwas orientierungslos am Zebrastreifen seit 10 Minuten und sich dann auch zu trauen, ist wichtig, einfach dann auch hinzugehen. Ich habe mal erlebt, als ich mit Christian Zimmermann, ein Freund, der Alzheimer über viele Jahre hatte, mittlerweile verstorben ist, wenn wir Veranstaltungen gemeinsam gemacht haben, dann standen wir da auch alleine und keiner wagte sich so ran und irgendwann kam dann einmal ein Herr und ich sah auch, er traute sich nicht und dann sagte ich ihm, Sie können Herrn Zimmermann ansprechen. Das hat er dann getan und dann sprachen die ganz normal. Der hat sich nachher so fürchterlich bei mir bedankt und hat gesagt, dieser Schritt war so wichtig, also zu kapieren, das sind nicht andere Menschen, die reden nicht anders oder ähnliches, sondern ich kann einfach drauf zugehen und dann funktioniert das. Das müssen wir hinkriegen.
Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Wissmann, Helmut Kreuz aus der Pfalz hat uns angerufen. Schönen guten Abend, Herr Kreuz.
Ja, guten Abend. Ich hatte einfach nochmal eine Frage in Richtung Abgrenzung, wenn man bei Gedächtnisverlust, wenn man zum Beispiel im Winter Winterdepressionen hat und dabei anschließend miserabelste Gedächtnisleistungen bringt. Inwieweit kann man das abgrenzen zur Demenz? Gibt es da irgendwelche Tests oder irgendwelche Untersuchungen dazu?
Können Sie etwas dazu sagen, Herr Wissmann?
Naja, man müsste, oft werden so demenzielle Entwicklungen auch mit Depressionen verwechselt, nicht? Also ein Mensch entwickelt eine Depression mit Antriebslosigkeit und das ist dann auch gar nicht so einfach, das dann auseinander zu halten. Also da wäre dann einfach zu schauen, jetzt in Ihrem Beispiel auch, was ist da ursächlich und das ist ja immer ein Kriterium auch, sind bestimmte Symptome, sage ich mal, oder Einschränkungen, sind die vorübergehend oder sind die wirklich über einen eklatant längeren Zeitraum? Erst dann wird es ja eigentlich ernst, dann sollte man schauen, manche Dinge sind ja auch nur zeitweise da, das deutet dann eher nicht darauf hin. Zeitweise Vergesslichkeit haben viele Menschen, das ist noch nicht gefährlich, sage ich mal. Bleiben die Sachen wirklich über einen längeren Zeitraum, das ist wichtig. Aber Depression jetzt auch ärztlich, das sollte man schon immer mal genau gucken, weil da oft ja falsche Einschätzungen auch kommen.
Gibt es da irgendwelche ja, Stellen, wo man sich mal untersuchen lassen kann im Bereich, ja, ich sag jetzt mal Kaiserslautern, Eder-Oberstein?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Also das habe ich
jetzt nicht. Sein können, dass Sie von Ihrem Bereich her Listen hätten von Leuten, die auch solche Aktivitäten machen, wie Sie sie vorhin Kreuz, so toll beschrieben haben.
Ich glaube, da müssten Sie vermutlich erstmal bei Ihrem Hausarzt anfragen. Und der wird Ihnen vermutlich weiterhelfen können. Ich glaube, das ist jetzt zu speziell für Herrn Wissmann. Ich möchte Sie nur noch kurz fragen. Viele Betroffene von Demenz, auch wenn Sie jetzt vielleicht nicht dazugehören, das wollen Sie ja erst abklären lassen, empfinden eine Scham und verstecken sich dann. War das bei Ihnen auch so? Gehen Sie ja, mit Ihren Problemen nicht so raus?
Ja, klar.
Das heißt, Sie haben Schwierigkeiten, darüber zu sprechen. Herr Wissmann, dann würde ich direkt gerne an Sie weitergeben. Warum ist oft so eine Scham dabei? Es ist ja eine Krankheit. Warum versuchen trotzdem viele Betroffene, das zu verstecken?
Na, ich denke, weil wir einfach die jahrelange Erfahrung ja auch haben. Also Sie sind eingestiegen in die Sendung, haben gesagt, das ist oft sehr angstbesetzt, dass das irgendetwas Negatives ist und man erwartet einfach auch negative Reaktionen der Umwelt, nicht? Und das führt dann ja zu der Scham. Ich oute mich da erst gar nicht, weil ich Angst habe, dass da irgendetwas passiert. Der Witz an der Sache, Witz, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Witz sage, aber ist, dass es eigentlich genau umgekehrt ist, dass gerade das Offensive damit umgehen, das Herausgehen, das Ansprechen, das ist, was hilft. Das, was verhindert, dass Leute sich komisch einem gegenüber verhalten, das bestätigen wirklich so, so viele Betroffene, die einfach den Mut, ist gut gesagt jetzt, aber die einfach den Mut in die Hand nehmen und auf Leute zugehen und sagen, hör mal, ich habe jetzt hier diese und jene Probleme, nur dass du Bescheid weißt und na, also eben nicht versuchen zu verstecken, was sowieso sinnlos ist, nicht? Weil wenn da so etwas ist, dann kriegt das die Umwelt sowieso mit. Also ich kann wirklich nur jedem raten, notfalls, also nicht notfalls mit Unterstützung, die man sich da vielleicht holen muss, um zu diesem mutigen Schritt zu kommen, geht in die Offensive, geht offensiv damit um, in der Familie, im Freundeskreis, im Quartier, wo auch immer, wo man da lebt, im Betrieb vielleicht. Denn das schafft Freiräume und nutzt den Betroffenen viel mehr als dieser sowieso scheiternde Versuch, irgendetwas zu verbergen.
Ja, vermutlich nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch die Angehörigen, die ja das auch oft herunterspielen. Vielleicht kommen wir da auch noch ins Gespräch mit unseren Hörern. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Herrn Kreuz aus der Pfalz für seinen Anruf. Herr Wissmann, unser Hörer Herr Kreuz hat es auch schon angesprochen. Ich glaube, es beschäftigt viele Menschen. Der Prozess einer Demenz ist schleichend und woher weiß ich jetzt, ob ich noch normal schusselig bin, weil ich meinen Schlüssel immer vergesse? Oder ab wann ist es wirklich ein ernstes Anzeichen für eine Demenzerkrankung? Können Sie das definieren?
Also jeder von uns kennt, wird ja auch immer gerne erzählt, Situationen im Alltag, wo er Dinge vergisst, die er vorher wusste, nicht? Und dann kommt die übliche Frage, ist das jetzt Alzheimer oder nicht? Nein, muss es natürlich nicht sein. Kriterium ist einmal, fällt es mir denn irgendwann später wieder ein oder ist es wirklich weg? Gell? Also wir können ruhig mal Sachen vergessen, aber in der Regel fallen sie uns dann ja, mir geht es jedenfalls auch dauernd so, dann doch irgendwie später wieder ein. Wenn das nicht der Fall ist, wäre es schon eine schwierigere Sache. Und der andere Punkt ist immer, wenn das dann so ist, geht es ja immer darum, also gibt es hier eine deutliche Verschlechterung zu einem Zustand vorher? Nochmal ein Beispiel von mir, ich habe es mit Zahlen, ich konnte mein Leben lang mir keine Zahlen merken. Wenn bei mir mal jemand, ein Arzt, feststellt, dass ich keine Zahlen mehr merken kann, dann ist das kein Anzeichen für irgendwas, sondern normal. Wenn aber einer immer gut war in solchen Sachen oder in Gesichter wiedererkennen und kann das jetzt über lange Zeit nicht mehr, dann ist das ein Zeichen, da hat sich irgendetwas verändert. Das sagt jetzt noch gar nichts über Ursachen aus, aber dann sollte man mal sagen, ey, muss ich ernst nehmen, muss ich mal überprüfen lassen, ob da vielleicht doch etwas Ernsteres ist.
Und es ist ja aber auch eine schwierige Frage, wenn mir das jetzt auffällt bei Bekannten, bei Eltern. Wie kann ich das ansprechen? Denn ich denke, oft ist eine Abwehrhaltung bei den Menschen da. Die wollen das ja selbst nicht wahrhaben.
Ja, ein kleiner Tipp, wie man es hinkriegt, dass derjenige mit Sicherheit mit Abwehr reagiert, ist hinzugehen und zu sagen, du, ich glaube bei dir, das könnte eine Demenz sein, soll man nicht mal zum Arzt gehen, dann hat man, glaube ich, auch schon verloren. Also nochmal, wir hatten mehrfach jetzt heute schon so das Gespräch, auch dass Leute einfach Angst davor haben, weil zum Teil auch sehr einseitige Bilder von Alzheimer oder Demenz immer wieder in Medien und in der Gesellschaft kolportiert werden. Ich denke, die Tatsache, dass ich vielleicht zweimal Schwierigkeiten hatte, den Supermarkt, zu dem ich immer gegangen bin, dann zu merken, die kann man so auch ansprechen, ohne gleich die Keule aus der Tasche zu packen und schlichtweg zu versuchen, manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht, zu sagen, guck mal, lass uns das doch mal beobachten und wenn du meinst, das ist ein Problem, lass uns das mal abklären. Und es ist ja auch ganz wichtig, dann einfach zu wissen, dass solche Dinge passieren. Vergesslichkeit, Orientierungsprobleme tauchen vielleicht auf, kann ja tausende von verschiedenen Gründen haben. Stress ist zum Beispiel so ein Faktor, wissen die meisten Menschen nicht. Bin ich gerade in einer stressigen Situation? Das führt zu solchen Sachen. Das hat mit Demenz überhaupt nichts zu tun. Es können Medikamente sein, die ich gerade neu verschrieben bekommen habe. Und wenn man, ich denke, so argumentiert, dann hat man zumindest eine reelle Chance zu sagen, komm, wir klären mal, ob vielleicht sowas da jetzt ursächlich ist für deine Situation.
Wir wollen mal Frau Heidemarie Heckel aus Stuttgart fragen. Sie hat selbst Erfahrung gesammelt. Ihre Mutter ist verstorben. Sie hat an Demenz gelitten. Aber Frau Heckel, ich glaube, Sie können sich noch gut an die Anfangszeit erinnern. Wie haben Sie die Demenz bemerkt?
Ja, das ist das große Thema. Wie habe ich sie bemerkt? Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass das eine Demenz sein könnte. Ich habe Veränderungen beobachtet, wie der Herr Wissmann sagte, man vergisst was, meine Mutter hat was vergessen. So, das fand ich jetzt auch nicht schlimm, ich vergesse auch. Sie hat in der ersten Zeit sich auch immer wieder verändert. Mal war es so wie immer und dann war es anders. Sie hat zum Beispiel mit Leuten telefoniert, ganz normal, und dann legt sie den Hörer auf und fragt, wer war denn das jetzt? Mhm. So, und das war uns dann erstmal meiner Schwester und mir sehr sonderbar, aber es ging eben hin und her am Anfang und ich habe mich sehr hilflos gefühlt. Das ist meine Mutter und meine Mutter eine sehr aktive, sehr lange berufstätige Person, und dann passiert sowas, das habe ich nicht verstehen können. Und erst als ich mich dann hier in Stuttgart an einem Vortrag teilgenommen habe und den ich durch Zufall erfahren habe von diesem Vortrag, da sind mir dann wirklich die Augen aufgegangen. Aber es war trotzdem nicht einfach für mich, mit meiner Mutter umzugehen. Ich habe dann beobachtet, dass sie anfing, wohl etwas zu merken von ihrer Veränderung. Und da hat sie mir unendlich leid getan, weil sie angefangen hat, sich zu schämen über sich selber.
Das finde ich ein gutes Thema. Auch Angehörige scheinen ja oftmals dann eine Scham zu empfinden, nicht genau zu wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen, gerade wenn sie vielleicht auch in der Öffentlichkeit komisch angeschaut werden. Ist Ihnen das passiert und wie haben Sie dann reagiert, Frau Heckel?
Also mir ist das jetzt nicht passiert. Meine Mutter wohnte in Nordrhein-Westfalen. Ich war vielleicht alle 3 Wochen da, dann am Wochenende. Ich war noch berufstätig und wenn also Not an der Frau war, war ich, wenn meine Schwester mal entlastet werden musste, auch weil die ja den ganzen Tag erreichbar war. Sie wohnte in der gleichen Stadt.
Hat sie Ihnen denn berichtet, ob Ihnen mal sowas passiert ist, wie man damit umgeht, wenn in der Öffentlichkeit komisch angeschaut wird?
Ja, nee, das ist eigentlich nicht passiert. Also ja, die Nachbarn, meine Mutter hat sich dann sehr zurückgezogen und hat also wenig Kontakt auch zu Nachbarn aufgenommen. Es wechselten da auch im Haus die Nachbarn. Und dann ist das ja auch sowieso immer am Anfang etwas langsamer, bis man dann Kontakt aufnimmt. Und dann ist meine Mutter auch sehr krank geworden und so krank, dass sie dann in ein Pflegeheim musste, weil wir waren beide berufstätig, wir konnten das gar nicht mehr leisten.
Vielen Dank, Frau Heckel. Ich finde, das war ein gutes Beispiel, weil Sie eben genau das genannt haben. Am Anfang war noch vieles möglich, aber Ihre Mutter hat sich auch zurückgezogen. Ja. Herr Wissmann, vielleicht können Sie uns noch mal eine Empfehlung für die Angehörigen aussprechen. Denn ich denke mir auch, wir wollen, dass diese Menschen gerade in der Anfangsphase noch aktiv am Leben teilnehmen. Sie haben auch gesagt, das ist wichtig für diese Menschen. Gleichzeitig könnte es auch eine Überforderung darstellen, kann ich mir vorstellen, oder?
Es kann eine Überforderung darstellen, aber das Problem ist, es ist gerade genannt worden bei der Zuhörerin, also dass ganz viele Menschen etwas machen, was jetzt gerade dann ganz schlecht in seiner Wirkung ist, sich zurückzuziehen. Ne? Denn das verstärkt einfach nur bestimmte Dinge. Es ist in gewisser Weise verständlich, aber verstärkt nur die Dinge. Wichtig wäre hier wirklich zu sagen, genau das Gegenteil tue ich. Auf keinen Fall zurückziehen. Also, was ich vorhin sagte, eher offensiv damit umgehen, versuchen Dinge weiterzumachen, vielleicht auch angepasst weiterzumachen, weil sonst beginnt irgendwann ein Kreislauf. Ich ziehe mich zurück, bestimmte Dinge verstärken sich, irgendwann entspreche ich dann genau dem Bild eines Demenzbetroffenen, etc. etc. Ich finde es schwierig, also es dreht sich wirklich ganz vieles immer auch um dieses Thema einfach, welches Bild verbinde ich jetzt auch mit so einem Begriff wie Demenz. Ich weiß, als junger Mensch hat mich ein Zahnarzt mal so brutal malträtiert, ich meine, der wollte mein Bestes, dass ich Jahre, ich will nicht sagen Jahrzehnte, eine höllische Angst vor dem Zahnarzt hatte. Und sobald ich Zahnschmerzen hatte, was habe ich gemacht aufgrund dieser Angst? Ich habe es verdrängt, nicht? Und bin wütend geworden, wenn mich Leute darauf angesprochen haben. Erst als ich viele Jahre später einfach diese Erfahrung auch hatte, das geht auch anders und es ist eigentlich ganz gut, wenn man beim Zahnarzt dann mal im Stuhl liegt und der einem hilft. Hat mich das da wirklich vorangebracht. Und ich glaube, das müssen wir lösen. Also es ist relativ wahrscheinlich, dass wenn wir älter werden, auch so etwas wie kognitive, nicht nur sonstige körperliche Probleme auftauchen. Und wenn ich im Bewusstsein habe, das ist nicht das Ende, jetzt passiert nicht eine Abwärtsspirale, jetzt, keine Ahnung, sonst irgendwelche Sachen, mir stehen Möglichkeiten offen, auch noch Dinge zu tun. Wenn diese Angst nicht mehr drin ist, dann bin ich natürlich auch offener, nicht nur darüber zu sprechen, sondern vielleicht auch Angebote anzunehmen. Da müssen wir wirklich hinkommen, sonst sind wir, glaube ich, in einem Teufelskreis drin.
Raus aus den Pflegeghettos, rein ins gesellschaftliche Leben, zusammen mit Demenzkranken. Wir haben, Herr Wissmann, heute Abend schon viel Werbung dafür gemacht, wie der öffentliche Raum so gestaltet werden kann, dass Menschen mit Demenz Teil der Gesellschaft bleiben können und auch aktiv weiter am Leben teilnehmen. Wir haben noch eine Hörerin bei uns, Dorothee Trumm. Sie arbeitet selbst in einem geriatrischen Krankenhaus und Sie haben auch schon viel Erfahrung mit demenzkranken Menschen gemacht, glaube ich, Frau Trumm, oder?
Ja, ich grüße Sie, guten Abend.
Guten Abend.
Ich arbeite jeden Tag mit demenziell erkrankten Menschen als Sprachtherapeutin. Und da gibt es die ganz normale fachliche Arbeit, die ich da so tue. Aber wir haben an unserer Klinik auch eine Gruppe, die ich leite. Einmal in der Woche betrachte ich zusammen mit mittelschwer demenziell erkrankten Menschen Kunst. Mhm. Das sieht so aus, dass wir uns treffen, 4 bis 7 Patienten oder die gerade da sind und jede hat dasselbe Bild vor sich und wir erfinden eine Geschichte zu diesem Bild, weil in jedem Bild ja eine Geschichte steckt und da geht es darum, einfach nur der Fantasie freien Lauf zu lassen und es ist so eine schöne Begegnung jede Woche, die mich inspiriert, wo die Leute sich gegenseitig inspirieren und das finde ich einfach ganz toll.
Für beide Seiten. Ja, ich merke schon, Herr Wissmann ist ganz begeistert. Danke, Frau Trumm, dass Sie uns das mit uns geteilt haben. Wir sind leider schon wieder am Ende der Sendung und ich bin traurig, dass wir nicht alle Hörer, die sich gemeldet haben, mit reinnehmen konnten. Aber ich finde, das ist doch ein Abschluss, der wirklich Hoffnung macht, Herr Wissmann, der wirklich zeigt, es gibt überall diese Projekte, die Menschen mit weiter teilhaben lassen am gesellschaftlichen Leben. Sagen Sie uns doch abschließend noch, Herr Wissmann, was wünschen Sie sich für die Zukunft im Umgang mit Demenz oder Menschen, die an Demenz erkrankt sind?
Ich knüpfe an den letzten Beitrag der Zuhörerin an, dass wir wegkommen von diesem Zerrbild zu denken, wenn ich eine Demenz habe, denke ich nur noch an Krankheit und an Abbau. Nein, an alles denke ich, was Spaß macht. Museum, Kunst, Wandern, Tanzen, Natur, Sonne und Ähnliches. Und das müssen wir schaffen. Und wenn wir das noch schaffen in der Gesellschaft, nicht nur in separaten Räumen für sogenannte Demenzkranke, sondern zusammen. Und dann können wir das auch hinkriegen, was wir gerade gehört haben, dass man gegenseitig voneinander profitiert. Wir vor allen Dingen auch von der Offenheit, der Kreativität und vielleicht auch ein bisschen von der Verrücktheit, die man sich mit einer Demenz schon mal leisten kann. Ich glaube, das haben wir nötig.
Ein bisschen Humor vielleicht auch da
und
mit den reinzunehmen. Vielen Dank, Peter Wissmann vom Demenz Support in Stuttgart, für Ihre Anregungen, Ihre Ermunterungen. Danke an alle Hörer, die sich auch zu dem Thema gemeldet haben und ihre Meinung, ihre Gedanken und Geschichten mit uns geteilt haben, wie wir offensiver mit dem Thema Demenz auch umgehen können. Das war SWR 2 Tandem mit Lena Sterr. Die Redaktion hatte Petra Malwitz. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen ganz schönen Abend. Sage Tschüss, machen Sie es gut.